Herzlich willkommen, Episode 3 What the Funk und die letzte in 2022, Fred. Und bevor du irgendwas sagen kannst und ich dich zu Wort kommen lasse, starte ich mit der aller wichtigsten Frage, die mittlerweile die Triathlon-Welt bewegt. Also da ist ja letzte Woche was passiert. Felgenbremsen versus Scheibenbremsen. Was ist dein Take? Das ist die allerwichtigste Frage, die geklärt werden muss hier.
Also ich war ja eigentlich auch immer ein Scheibenbremsen-Gegner, vor allem beim Zeitverrat, einfach aus Gründen der Aerodynamik. Ich meine, wie Thomas in eurem Podcast gesagt hat, so eine Metallscheibe, die kann ja auch aerodynamisch einfach nicht von Vorteil sein und so ist es eigentlich auch. Und bis ich dann halt auch mal selber alles getestet habe und dann auch die Ergebnisse auf Papier hatte und es hat sich von der Aerodynamik im Vergleich zum Felgenbremsenrad nichts verschlechtert und dafür kann man halt noch besser bremsen. Und ich bin es dann auch mal draußen gefahren und man fährt einfach anders. Also irgendwie einfach sportlicher bergab und um die Kurven rum. Und ich bin inzwischen dann doch Fan von Scheibenbremsen auf dem Zeitverrat. Auf dem Rennrad fand ich vorher eigentlich schon ganz gut, einfach wegen Bremsverhalten und da ist die Aerodynamik ja auch nicht ganz so wichtig. Vor allem, da ich mit dem Rennrad sowieso keine Rennen mehr mache. Aber ja, jetzt nach dem Podcast letzte Woche mit Thomas Hellriegel hinterfragt man das Ganze dann nochmal.
Also ich glaube, das wird die nächste Einstiegsfrage nochmal wieder sein mit Thomas für irgendwann Episode 2. Dann werden wir das nochmal neuer ausarbeiten und verschiedene Tests fahren. Irgendwie, wenn er auf Lanzarote wieder abhängt oder so, dann nimmt er 6 verschiedene Fahrräder und Felgen mit und Speichenanzahl und dann wird mal wirklich wissenschaftlich getestet. Dann fährt der Thomas 8000 Watt den Berg hoch, Tabayesco und dann geht's ab.
Er hat schon recht, also durch die mehr Speichen wird es schon auf jeden Fall weicher, allerdings gleicht sich das durch die Steckachse wieder aus. Das hat er da, glaube ich, vergessen.
Vielleicht müssen wir Thomas dann mal ein Scheibenrad besorgen. Mal gucken, ob er sich darauf einlässt. Ich glaube nicht, dass er sich darauf einlässt. Ich bin mir ziemlich sicher. Gut, haben wir das wichtigste Thema jetzt hier quasi zum Intro schon mal aus dem Weg geräumt. Wie läuft's so bei dir? Was hat dich so umgetrieben den letzten Monat?
Ja, ich war ja zum Trainingseinstieg in Mallorca. Genauer gesagt in Palma Nova, das ist so 15 Kilometer westlich von Palma an der Küste, beziehungsweise 2 Kilometer von Magaluf.
Geht da schon was? Bisschen Party?
Da geht's richtig ab.
Nee, ich bin also machst du immer so einen Einkehrschwung, nach dem Radfahren kommst du wieder erstmal direkt unter den Sonnenschirm, 2 Aperol rein und dann...
Meine Laufstrecken gingen da regelmäßig da an der Küste entlang und durch die Partymeile in Magaluf durch und ist eigentlich schon witzig, wie ausgestorben das gerade jetzt alles ist. Und ist auf jeden Fall so zum Training, jetzt gerade im Dezember. Im Januar bin ich dann auch wieder da, ein echter Top-Spot, gerade zum Radfahren, die perfekte Ausgangslage. Zum Laufen war es auch richtig, richtig gut. Was mir am besten gefallen halt war, der Track in Magaluf, der hatte so eine so 150 Meter Uphill-Track, so knapp 7% Steigung und es war einfach perfekt für die Hill-Raps. Kostet zwar 2,75 Eintritt, aber dann gibt's auch noch halt eine 400 Meter Bahn, eine 500 Meter Grass-Track, eine 1 Kilometer Cross-Runde, eine 60 Meter Indoor-Bahn, so ein paar so ein kleines Gym. Ach, und dann
so ein
noch
richtiges
diese
Trainingscenter.
Zwei Uphill-Tracks mit unterschiedlicher Steigung. Der zweite allerdings hat, glaube ich, irgendwie so locker 15% Steigung. Da habe ich die Hill Raps dann nicht hochgemacht. Ja, und es ist so 150 Meter lang. Es war perfekt für so 30 bis 35 Sekunden. Konnte ich da meine ersten intensiveren Einheiten hochmachen. Und ja, ansonsten 25 Meter Pool gibt es in Palma Nova direkt. Und ja, ich fand es zum Training echt überraschend gut.
Ich finde das ein geiles Konzept. Also ich meine, auch wenn es dann 2,75 kostet oder Eintritt oder ist ja egal wie viel, aber wenn du irgendwie so in diesem Bereich 2-3 Euro bist, das ist ja okay, wenn du dann da eine geile Strecke hast oder mal auf eine Track kannst oder so. Ich glaube, in vielen Städten in Deutschland sind ja so öffentliche Tracks oder so echt Mangelware, dass da Leute drauf können. Wenn du dann geil gepflegte Trainingsstätten irgendwie hast oder drauf kommst und einen kleinen Eintritt zahlst, ist ja völlig okay dann. Also müsste man in Deutschland mal einführen, glaube ich.
Ja, habe ich auch gesagt. Also für das Angebot zahle ich gerne 2,75 für jedes Mal, was ich drauf kann. Auch so diese 1 Kilometer Cross-Runde. So hast du auch so alle 100 Meter, so eine Meter- oder Kilometer-Angabe. Oder der 500 Meter Grastrack um die 400 Meter Bahn rum. Auch top, ist einfach weicher als ein Track. Und ja, es war schon echt, echt cool.
Also ein- und auslaufen kannst du da auch machen. Dann war genau. Was hast du gemacht? 10 mal 200, 2 mal 10 mal 200, 150.
Ich war zweimal drauf, einmal dreimal, fünfmal die 150 Meter hoch. Waren so 35 Sekunden, habe ich gebraucht. Und das zweite Mal waren dreimal, siebenmal hoch und wieder runter. Ja, das waren eigentlich die einzigen zwei intensiven Laufeinheiten dort.
Können alle nachtrainen. Also bist du noch nicht auf Kurs für eine 4700, ist ja erst ab nächsten Jahr. Ich dachte dann vielleicht, weil du hast gesagt im letzten Podcast, du wolltest deine Laufkilometer nochmal ein bisschen steigern und jetzt hast du ja gehört, wenn man Hawaii gewinnen will, ne, 4700 Kilometer laufen und dann funktioniert das. Also dann ab 1.1. 100er Wochen im Schnitt bitte.
Genau, aber ja genau, wie Nils dann auch schon gesagt hat, in Trainingswochen müssen es dann eher Richtung 120 sein, dann, dass man dann im Schnitt auf 100 Kilometer pro Woche kommt.
Ja, stimmt. Wie weit bist du da jetzt weg? Du hast 60, 65 oder 70?
Ja, ich hatte 65 Kilometer im Schnitt über 48 Wochen in der letzten Saison. Also ja, schon noch deutlich weniger.
Ja, ich würde sagen, da liegt noch richtig Potenzial bei dir, ja, auf der Straße.
Ist auf jeden Fall noch Potenzial, aber wäre jetzt auch nicht, glaube ich, nicht das Intelligenteste, da direkt auf 100 Kilometer zu gehen. Eine Steigerung von 50%.
Ja, dann hast du auch dieses Ermüdungsbruch, wovon manche immer reden, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Es geht dann schnell. Was hatte Thomas gesagt, wie alt war er da, als er da gelaufen ist? War das 96? Da war der doch auch 22, 23 oder sowas.
Ich glaube 27 oder 26. 27.
Ja, okay.
Aber ja, auf jeden Fall, ich bin 25, also
nächstes Jahr.
Sagen wir, ich habe noch ein Jahr.
Und du musst ja erstmal auf die Langdistanz gehen, bevor du 4700 Kilometer laufen. Solange stimmt. Du da diese Mitteldistanz-Sperenzchen machst, dann geht das ja alles noch ohne. Aber ja, dann hörst du dir einfach den Podcast nochmal an und dann weißt du, was du machen musst, um zu gewinnen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Was ging sonst noch auf Malle? Also alle Bedingungen sind top. Du hast deinen Saisoneinstieg gut hinter dich gebracht. Wir haben uns jetzt getroffen hier, 11 Uhr, da hast du geschrieben, nach deiner ersten Einheit des Tages. Ich war übrigens auch schon laufen, aber das war auch meine einzige Einheit des Tages. 7 Kilometer, 5er Schnitt.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also Mallorca, ich war wirklich begeistert von der Insel. Ich war noch nie im Norden, habe ich ja im letzten Podcast schon erzählt. Und einfach da mal das Tramontana heißt, glaube ich, Gebirge
Tramontana, Mann. aber so, es ist traumhaft schön. Also man könnte auch sagen, es ist Tramontana.
Tramontana.
Wir benennen das jetzt einfach oben, scheiß drauf. Tramontana, das ist nur für die Einheimischen. In der Triathlon-Welt heißt es jetzt das Tramontana-Gebirge bei Fred Funk.
Es war wirklich, wirklich traumhaft schön. Also gerade jetzt auch, weil einfach nichts los war im Dezember und das Wetter war super, immer so 20 Grad, Sonne, ich bin fast immer kurz gefahren und das im Dezember, also ich habe davor echt schon viel Gutes gehört über Mallorca im Dezember, aber das hat sich jetzt dann auch bestätigt und ja, ich freue mich jetzt dann auch schon wieder da nochmal im Januar für 2,5 Wochen hinzufliegen und die Kilometer abzureißen. Ist auf jeden Fall zum Saisoneinstieg, es war nicht ohne, also gerade das Radfahren, es geht eigentlich nur rauf und runter. Weil ich
aber halt das liegt ja auch an dir. Du kannst auf Malle hier auch flach fahren.
Ich wollte dich gerade sagen.
Aber wenn du natürlich ins Tramontana-Gebirge fahren willst, klar geht's da nur hoch und runter.
Wollte ich gerade sagen, weil ich da wirklich jede Straße erkunden wollte, bin ich dann ja, okay, auch einfach jeden Pass da rauf und runter gefahren. Und war dann am Anfang ziemlich hart, aber man gewöhnt sich an alles und die Fitness kommt dann auch relativ schnell zurück.
Oh, ich sehe schon, ey. Fred Funk, 2023, Topform im Februar. Das ganze Hügel fahren.
Ja, es hat Bock gemacht. Nur die Abfahrten machen teilweise nicht so Bock, vor allem auf der Nordseite, wenn dann die Straßen dann immer noch so ein bisschen nass sind, weil die Sonne einfach nicht mehr so richtig hinkommt im Winter.
Ah, okay.
Ja, da muss man auf Mallorca schon ziemlich aufpassen, weil da rutscht man relativ schnell weg.
Das wäre nicht gut, das wollen wir nicht. Also das ist schon mal gut für alle, die jetzt da sind. Tipp, bei den Abfahrten aufpassen. Aber das ist ja auf Malle immer so ein Ding, dass du gucken musst, wenn da nur Schatten oder sowas ist.
Ja.
Es ist oftmals so ein bisschen schmierig, wenn es geregnet hat oder nachts so ein bisschen feucht war. Auf Malle muss man generell ein bisschen mehr aufpassen bei den Abfahrten, finde ich, wie auf dem Kanaren oder so, wo eigentlich du weißt, die Strecke ist immer super trocken, du kannst die Abfahrten da runterballern. Das Einzige ist so, kannst du die Kurve einsehen und kommt da ein Auto oder nicht? Das finde ich auf den Kanaren eigentlich immer ganz angenehm, muss ich sagen.
Ja, die Radprofis machen es auch nicht anders. Ich habe dann immer danach so, weil ich die Abfahrten so runtergebauert bin, immer so geguckt, wie schnell da die Radprofis eigentlich runterfahren, die auch zum gleichen Zeitpunkt da waren. So Team Ineos und Bora Hansgrohe. Und ja, die sind da teilweise noch langsamer runtergefahren, nur halt deutlich schneller bergauf.
Aber die fahren ja auch in der Gruppe, die sind nicht alleine wie du, und dann ist es was anderes, oder die haben Intervalle gemacht oder so.
Ja, stimmt, wenn ich in der Gruppe gefahren wäre, dann wäre ich auch so schnell wie Tom Pidcock, Zakalobra hochgefahren, also easy.
Was ist der hochgefahren? Hast du das alles ausgewählt?
Ja, der hat einen neuen
Fred hat Zeit, der kommt wieder,
ja,
Strava
nee,
an.
Deshalb hat man schon mitbekommen, weil Tom Pidcock hat den Zakalobra.com geholt. Und zwar, der ist ja ungefähr, ich glaube, der war vorher bei 23 Minuten und er ist da in 21 Minuten hochgefahren. Und das war jetzt nicht so, dass der Com von irgendeinem Hans-Jürgen aus Deutschland war, sondern schon von irgendeinem Radprofi.
Krass.
Ich weiß es nicht, wer den vorher hatte. Auf jeden Fall hat er dem Com 2 Minuten abgenommen. Das ist schon ziemlich brutal. Ich glaube, Zakalobra hat auf Strava irgendwie 80.000 Leistungen oder so. Boah. Also wenn man da in der Top 1000 ist, ist man schon eigentlich ein brutaler Typ.
Was bist du hochgefahren? Bist du in den Top 1000?
Ich bin noch nicht hochgefahren, weil von Palmanova wäre es mindestens eine 6-Stunden-Runde.
Oh, ich habe eine Idee. Mir kommt da gerade eine Idee. Ich wollte ja im Januar nochmal eine Woche kommen zum Radfahren und dass wir nochmal ein paar Videos drehen. Und dann brauchen wir einen Leihwagen und dann machen wir ein Video, Com-Attempt, Fred Funk, Zakalobra.
Ah, 5 Minuten verpasst. Ah, so knapp.
Aber man ist ja die Frage, wie man das filmt. Ich kann ja so Zwischenzeiten einblenden, dass du nur so 3 Sekunden hinten dran bist und so. Und Tom Pidcock war ja vielleicht einfach nur auf den letzten 100 Metern 7 Minuten schneller als du.
Genau.
Dann ist halt das Ziel Top 1000. Top 1000 Zakalobra.
Oder ich hab den Com eigentlich geholt, aber hab das Segment zu früh beendet. Oder zu spät angefangen.
Tacho, Akku ist leer gegangen. Akku war nicht geladen.
Ich meine, Tom Pidcock hat das bestimmt auch gemacht. Also so, wenn man das Ziel sieht, dann nimmt man ja seinen Garmin oder Wahoo und schmeißt den schon mal so nach vorne.
Das ist der Trick. Jetzt ist es raus.
Trick, um die
für alle Com-Hunter, wenn ihr wisst, wie weit, ihr müsst halt berechnen vorher, wie weit man werfen kann, dann machst du den Wahoo oder den Garmin ab, nimmst ihn und wirfst ihn durchs Ziel. Aber du musst halt vorher wirklich gut Recherche betreiben, dass du auch weißt, wo das Ding ist. Und du musst vielleicht noch einen Security Guard an der Ziellinie liegen haben, weißt du? Nicht, dass der so einen Kreide markieren, Sprühkreide. Ja. Und wenn der so ein paar Zentimeter vorher liegen, dass der noch schnell wieder drüber kicken kann. Weil sonst
wissen, wie weit man wirft. Also deswegen trainiere ich auch immer meinen Wurfarm.
Ey, das ist bei kurzen Segmenten.
Gerade bei so Serpentinen ist es eigentlich ganz gut. Weil, also da kann man halt schon mal so ein paar Serpentinen von weiter unten kann man es schon mal so hochwerfen. Da spart man sich locker, kann man sich locker einen Kilometer sparen teilweise.
Dann fährt einer oben ohne, Dann wirfst du den hoch, der fängt den und klippt ihn wieder dran. Ja, das ist gut.
Oder einfach mit dem Auto fahren. Also das ist dann auch der nächste Trick.
Aber mit dem Auto ist ja langweilig. Also das kann ja jeder. Das andere ist ja irgendwie noch so, das ist gemogelt, aber nicht so richtig gemogelt. Man ist ja trotzdem gefahren. Man hat sich nur clever angestellt.
Ich frage mich, ob man mit dem Auto Sakalobra schneller hochfahren kann als Tim Pott mit Sam Pitcock mit dem Rad.
Boah, ich glaube, das ist so ein Walter Röhrl, der wird das schaffen. Aber da musst du schon ein entsprechendes Auto, glaube ich, haben auf jeden Fall und Bock haben und fahren können. Und das Ding muss gesperrt sein. Weil wenn da von oben Radfahrer runterkommen, dann bin ich mir relativ sicher, dass es das nicht geht.
Stimmt. Also bergab wird es schwierig.
Ja, das ist ja bergab auf gar keinen Fall. Also da sage ich definitiv nicht möglich.
Ja.
Aber bergauf, wie viel km/h ist denn der da hochgefahren? Ist das auch ausgewertet? Und wie viel Watt?
Ich weiß gar nicht genau, wie viel Kilometer der sagt.
9,73 oder sowas hat er.
Da, also er ist, glaube ich, irgendwie so 21 oder so, 21 irgendwas da hochgefahren. Dann ja, sind es wahrscheinlich so 28,
jetzt
29.
Jetzt können wir es nur blamieren. Sag lieber nichts, wir können es nur blamieren jetzt mit den Mathekünsten. Also am besten sagst du da nichts. Das ist das geht nicht gut. Ich wollte gerade schon
auf jeden Fall unter 30 km/h, also ist noch Luft nach oben.
Ja, 30er Schnitt, ey, das geht eigentlich immer. Muss immer gehen. So, weg von Strava kommst. Wir haben noch aus der Vergangenheit zum letzten Monat, wo wir nicht gesprochen haben, noch ein Thema, was offen ist, wo du natürlich deinen Senf auch noch zu abgeben sollst. Und das ist der Ironman Hawaii. Bock auf Nizza?
Also, ich meine, nächstes Jahr, wenn Nizza stattfindet, mache ich sowieso noch keine Langdistanz.
Du bist ja auch eh nicht qualifiziert.
Ja, das stimmt. allerdings hätte ich jetzt einen Struggle, wenn ich jetzt Hawaii starten will, müsste ich jetzt schon 2024, entweder nächstes Jahr einen späten Ironman machen oder 2024 dann einen frühen Ironman.
Stimmt, also eigentlich betrifft es dich schon.
Ja, nur meine Meinung ist da so ein bisschen geteilt. Also klar, Hawaii, ich glaube, da braucht man nicht mehr groß drüber reden. Das ist halt einfach Hawaii und das kann man dem Sport nicht wegnehmen. Aber auf der anderen Seite bin ich nicht komplett abgeneigt von der WM an einem anderen Ort. Also ich fände es auch gut, wenn es dann nicht nur Nizza ist, sondern wirklich irgendwie...
Lahti wäre noch gut.
Das weiß ich noch nicht. Werde ich auch erst nächstes Jahr rausfinden.
Da gibt es viele Betten, viele Hotels.
Ach ja, das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber ja, also ich meine, ist halt dann einfach, andere Athletentypen sind halt dann da gefragt und können da gewinnen, die halt in Hawaii vielleicht nicht so gut sind. Es ist halt einfach bergiger, technischere Strecke, nicht ganz so heiß.
Stimmt und natürlich, ja.
Es hat nicht nur Nachteile, allerdings mit dem Move zerstört sich Ironman halt schon irgendwie auch so ein bisschen selber. Was mein Problem eher ist, dass sich alle drüber aufregen und am Ende starten trotzdem alle bei Ironman und in Nizza. Also
das ist ja das Interessante, was ist irgendwie, wo ich auch sage, das bleibt jetzt abzuwarten. Was machen, also bei den Profis eh klar. So, das ist halt trotzdem dann am Ende die WM und du bist Weltmeister und hast den Titel und klar, von der Seite, wie du es gerade betrachtet hast, ist es natürlich auch vielleicht sogar für viele Athleten eine Chance. Zum Beispiel irgendwie ein Lionel Sanders, Hawaii war ja nie so richtig gut, vielleicht kommt irgendwann mal eine Strecke, wo der...
Lionel Sanders, ich würde Nizza auch keine Chance haben, gerade mit der technischen Abfahrt.
Ja, ja, aber so, keine Ahnung, so ein Kurs wie Frankfurt.
Ja.
Ne, wo du ein paar Hügel hast, die du wegballern kannst einfach und wo pure Radpower auch irgendwie zählt und es nicht zu heiß wird, wenn es dann vom Timing her passt. Keine Ahnung, also das ist schon, finde ich, ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast. Und auf der anderen Seite ist es ja trotzdem dann alle zwei Jahre doch noch irgendwie wie auf Hawaii und bleibt noch da und ein Rennen, Männer oder Frauen, ist ja auch immer noch da. Und das, was wirklich spannend ist, ist, nehmen die Age-Grouper das jetzt an, dass es auch mal woanders ist oder nicht. Und ich hatte da jetzt, wir haben da ja auch noch gar kein Update wieder drüber gegeben, aber Nils hatte ich ja drüber philosophiert im Podcast und gesagt, am Ende haben auch die Age-Grouper die Macht, jetzt zu sagen, wir gehen da nicht hin und dann floppt das Ding halt. Wobei aber super viele uns danach geschrieben haben, ey, ich bin noch gar nicht so lange irgendwie beim Triathlon dabei und für mich ist eine WM eine WM und ich finde es trotzdem voll geil dahin und mich hat eher Hawaii abgeschreckt, weil Flugkosten aus ökologischer Sicht, die Kosten, die es sind, dann das Wetter liegt mir nicht, was weiß ich. Also da kamen echt viele, viele Nachrichten von Age-Groupern auch, die gesagt haben, ja, Hawaii ist super cool, Traumziel und alles toll und auch geil anzugucken, aber da jetzt hinzufliegen, die einen eben aus ökologischer Sicht, die anderen aus Kostensicht, gibt es auch viele Sachen, die dagegen sprechen. Also ich glaube schon, dass du da recht hast, dass am Ende da das Ding trotzdem voll sein wird.
Ja, ich meine auch, dass, wenn man jetzt Nizza als Beispiel nimmt, ich meine, es ist noch nicht bestätigt, dass es in Nizza dann auch stattfindet, aber wenn es halt einfach irgendwo in Europa ist und man macht dann irgendwie einen frühen Ironman oder zum Beispiel Ironman Frankfurt, qualifiziert sich und dann ist es in Europa, dann, ich meine, die meisten Age-Grouper werden dann sagen, ja okay, dann nehme ich das halt mit, weil ich meine, das ist ja kein großer Aufwand und dann trotzdem eine Weltmeisterschaft. Also ich glaube schon, dass das Ding am Ende voll sein wird. Ich meine, das Hauptproblem eher auch für die Profis ist einfach, dass Frauen und Männer getrennt sind. Ich meine, das haben auch schon viele angesprochen. Ja, das ist eigentlich eher das, was das Ganze so ein bisschen unattraktiv macht und den Move von Ironman ja nicht ganz so durchdacht. Und ja, langfristig, ich weiß nicht, wie es da weitergeht, aber dadurch macht Ironman schon so ein bisschen den Vorhang für die PTO auf. PTO hat jetzt auch nochmal mit Warner Bros. Nochmal einen neuen Investor. Und
stimmt, das ist krass.
Das Ganze wird dann schon nochmal ein bisschen langfristiger. Die PTO Opens, ich glaube schon, dass die jetzt von Jahr zu Jahr mehr an Anerkennung gewinnen werden. Das Ganze wird ja auch immer auf Eurosport übertragen. Und dann kommt jetzt dann da auch irgendwann mal auch eine Langdistanz hinzu. Und dann muss eigentlich nur noch passieren, dass die PTO eins der Opens am selben Datum macht wie die Ironman WM, ob es in Hawaii stattfindet oder Nizza und dann die ganzen Profis halt bei der PTO starten und Ironman halt keine Profis hat und ja, da wo die Profis sind, werden halt dann auch die Age Grouper starten und das wäre dann so Schritt für Schritt das Ende für Ironman, würde ich sagen.
Ist ganz geil, wie du das betrachtest, weil eigentlich könnte man denken, wer sich mit dir beschäftigt, weiß ja, dass du auch schon irgendwie durch deine Eltern und von klein auf im Sport bist und irgendwie auch ewig dabei und auch so dieses Hawaii-Ding ja einfach so kennst und auch diesen Mythos und sonst was und auch ja, das geil findest, da mal irgendwann zu starten. Auf der anderen Seite betrachtest du es halt auch voll so aus Profisicht und man merkt immer mehr, dass du schon mehr Bock hast jetzt oder mehr Bock auf PTO hast als auf Ironman und auf Ironman-Rennen und das eigentlich eher so ein bisschen ja nüchterner siehst und vielleicht auch gerade so diesen Wandel live als Profi auch mitbekommst, ne, und auch merkst, okay, die PTO, die machen schon jetzt viel mehr für uns, da kommen geile Rennen, jetzt kommt irgendwie noch Warner Bros. Als Investor dazu und weiß auch noch keiner, was es jetzt heißt, aber vielleicht gibt es dann irgendwann richtig fette, geile Race-Movies, die irgendwie da in Hollywood-Qualität abgeliefert werden,
im Harry Potter-Style.
Ja, mit Hexen und Zaubersprüchen und Fliegen und so, keine Ahnung, aber wer weiß, was das heißt, ne, aber da passiert ja gerade so viel. Und ich finde das super, super spannend, wie du das als Profi betrachtest, dass das so, du hast Bock auf Hawaii, aber so die Emotionen sind jetzt auch nicht da, dass du sagst, ah, alles andere ist dann scheiße und so, sondern du hast eher Bock auch auf das, was kommt, oder? Was ich so zwischen den Zeilen raushöre.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass der Mythos Hawaii komplett ausstirbt. Also Ironman ja, aber man, wer sich erinnert, wann war es, 2019, hat sich die PTO ja mit der Pressemitteilung auf sich aufmerksam gemacht, dass sie Ironman kaufen wollen. Da haben ja damals noch alle gelacht. Aber wenn jetzt Ironman sich das Ganze eben so verkackt und da auch der Marktwert einfach enorm sinkt, früher oder später kauft die PTO dann vielleicht wirklich Ironman. Und dann hat die PTO es halt auch in der Hand, dann ist halt dann nicht Ironman Hawaii, aber das Rennen auf Hawaii dann wieder so zu machen, wie es vor der Pandemie war. Und dann ist halt das PTO-Rennen in Hawaii, aber Hawaii bleibt weiter bestehen, nur halt unter anderen Veranstalter / Marke.
Das ist auch eine spannende Theorie. Das habe ich so noch mir auch
habe ich
so noch nirgendwo gelesen.
Das, ja, ist, also das ist spannend. Wenn Ironman so weitermacht, da glaube ich mehr und mehr dran.
Ja. Warten wir ab, ob das Orakel Fred Funk recht behalten wird hier.
Vielleicht auch von Anfang an alles so geplant von der PTO und vielleicht sitzt auch, vielleicht ist auch bei Ironman so ein Spion von der PTO, der diese ganzen Entscheidungen trifft. Also diese ganzen dummen Entscheidungen von Ironman, der das dann extra so macht.
Wir machen einen
neuen
Podcast.
Weil er ganz genau weiß, ja.
Triathlon Verschwörungstheorien. Ja, aber das stimmt, vielleicht ist das so. Die haben so eine Spitzel, KGB-Spion, ehemaliger. Der ist da drin und dann setzt er die Meinung durch und sagt, ey, klar, guck mal, wie viel Geld wir da jetzt verdienen. Wir müssen das auf jeden Fall splitten. Wir werden richtig
Andrew
reich.
Andrew Messick ist eigentlich, gehört eigentlich zur PTO.
Jetzt ist es raus. You heard it here first. Ja. Also wie gesagt, ich finde es mega spannend. Also du sagst erstmal, klar, Hawaii wäre natürlich geiler, wenn alles so bleiben würde. Aber ja, ist jetzt so, wie es ist. Und muss man mal schauen, wie sich es entwickelt. Und du hättest auch kein Problem als Profi bei einem anderen Rennen zu starten, weil du auch gar nicht weißt, ist jetzt Hawaii überhaupt das, was dir in die Karten spielt oder nicht. Gerade von den Wetterbedingungen und. Obwohl die Strecke und der Wind wahrscheinlich schon ganz geil wäre für dich. Nur die Laufstrecke halt nicht.
Ja, weiß ich. Ich war schon dreimal vorbei, halt immer zum Zuschauen und Supporten meiner Eltern. Und ja, vor Ort ist es halt schon einfach legendär. Und ja, ob die Strecke mir in die Karten spielt oder allgemein Ironman, das weiß ich natürlich alles noch nicht. Und ich meine, ich habe mein Ziel, den Ironman Hawaii zu gewinnen, schon umformuliert in der beste Triathlet der Welt zu sein. Was er normalerweise der war, der Ironman Hawaii auch gewonnen hat. Ja. Und jetzt ist es halt in Zukunft vielleicht in manchen Jahren der halt den Ironman Nizza gewinnt.
Stimmt, da müssen viele Ziele umformuliert werden. Geht nicht mehr alles nur noch auf Hawaii. Das ist,
oder der die PTO-Rennen gewinnt.
Der verdient auf jeden Fall am meisten Geld. Das macht am meisten Sinn. PTO-Rennen zu gewinnen macht am meisten Sinn. Da haben wir noch, wo wir jetzt schon bei der PTO sind, passt es ganz gut. Du hast noch ein paar Rumors mitgebracht von der PTO. Du hast, genau. Du hast aus eventuell zuverlässiger, halbwegs vielleicht auch nicht zuverlässiger Quelle gehört, wo die European Open sein sollen, hast du gezwitschert.
Genau. Und das werde ich jetzt hier verraten. Nein, ich darf es leider nicht. Ich darf es leider nicht sagen, sonst komme ich in das PTO-Gefängnis.
Wo ist das eigentlich, das PTO-Gefängnis? Auf Hawaii?
Ja, genau. Bei Ironman. Also bei
im Pressebüro Kinkamea Hotel.
Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar werde ich 3 Fakten über die Location, wo die European Open stattfindet, erzählen. Und ihr könnt euch ja dann selber überlegen, wo ihr denkt, wo es stattfindet. Könnt ihr dadurch recherchieren. Allerdings muss ich sagen, diese 3 Fakten können auf sehr, sehr viele Locations zutreffen. Also man kann maximal einige Locations ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand drauf kommen wird, wo es dann am Ende stattfindet.
Aber man kann ja gucken, einfach erstmal sich so ein, das ist ja die Frage, wie viel Mühe man sich macht. Man kann sich ja so richtig so einen Rennkalender bauen, gucken, welche Rennen sind irgendwie wo und dann gucken, was trifft drauf zu, ausschließen und dann kann man dich fragen.
Ich glaube trotzdem, am Ende bleiben dann mehr Locations übrig durch das Ausschlusskriterium.
Okay. Was hast du dir überlegt? Also ich bin mal gespannt, was jetzt für Fakten kommen. Sagst du, wie viele Starter so bei dem Rennen sind und so?
Der erste Fakt ist das aktuelle Wetter. Und zwar jetzt im Moment.
Also am Mittwoch, den 28. Dezember um 11.54 Uhr.
Genau. Im Moment hat es dort.
Oh, aber das kannst du. Das kann natürlich jetzt dann schon.
Ja, das schon. Also da kann man auf jeden Fall schon mal was ausschließen. Und zwar hat es im Moment 15 Grad.
Okay. Das kann natürlich jetzt, ja. Naja, okay. Da kann man viel ausschließen, aber viel auch nicht. Warte mal. Ich google gerade mal, wo in Europa hat es aktuell 15 Grad? Mal gucken, was da rauskommt.
Ich glaube, da
mal
kommt
gucken, ob ich schon, ob ich schon den Treffer. Also, vielleicht brauchst du mir gar nicht mehr erzählen. Wetter aktuell. So, pass auf. Jetzt hier. Kairo. Ah nee, das ist nicht Europa. Tel Aviv hat 14 Grad, auch nicht. Also ich komme mit meiner Recherche hier, das ist, also Google. Ich habe Europa gefragt. So, jetzt hier. Wo sind es gerade? Oh scheiße, ganz Italien hat 15 Grad. Ganz Italien hat 15 Grad. Rom hat 15 Grad. Ich weiß es, es ist Rom. Es muss Rom sein. Sag weitere Fakten. Ich finde das jetzt heraus hier.
Vielleicht kann man mit dem nächsten Fact Rom ausschließen.
Ich will Rom nicht ausschließen, ich will Rom bestätigen.
Und zwar jährlich hat diese Location circa 3 Millionen Touristen.
Ja, okay. Scheiße.
Ich glaube, ich würde sagen, Rom hat mehr als 3 Millionen Touristen jährlich. Oder was meinst du?
Nee, ich glaube, das passt.
Das passt?
Ich glaube, das Kolosseum in Rom hat selbst das mehr. Das Café neben dem Kolosseum in Rom hat jährlich 3 Millionen Touristen. Und da ist genau das Ziel.
Und der letzte Fact, mein favorite Fact, es ist sehr hügelig.
Ja, okay, da kann ich jetzt wirklich nichts mit anfangen. Ich glaube, das Wetter ist der heißeste Tipp. Und dann 3 Millionen, also mit dem Wetter und den 3 Millionen, das müsste man rausfinden können.
Also das Wetter schließt zumindest schon mal sowas wie Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, wahrscheinlich auch Deutschland aus.
Ja. Das müssen wir mal, ich werde, das schaffe ich jetzt live nicht im Podcast, aber ich werde jetzt in die Recherche gehen und dann. Da wird Fred Funk liegen, wo das nächste Rennen der PTO ist und kommt ins Gefängnis, ins PTO-Gefängnis.
Ich habe nie irgendwas gesagt, deswegen kann ich da.
Ach so,
jetzt nicht,
ja, wir sind ja hier unter uns. Weißt du, wann das veröffentlicht wird?
Ich hoffe bald, weil ich möchte auch langsam mal meinen Rennkalender planen können. Wir wissen auch immer noch nicht, wann genau manche Rennen stattfinden.
Das ist natürlich, aber es gibt keinen Termin, wann das offiziell irgendwie, du weißt es ja auch nur von irgendwelchen Rumors, die auch vielleicht nicht bestätigt sind.
Ja, von den
Terminen,
die Termine sind schon so halbwegs bestätigt. Für die European Open stehen allerdings 2 mögliche Termine drin. Und ja, das bringt mir aber auch nichts. Ich bräuchte halt einen Termin, um dann sicher zu sagen, wann ich ins Trainingslager gehen kann und wann, also ins Höhentrainingslager und wann ich andere Rennen machen kann.
Ich habe einen Tipp für dich, ganz einfach. Mach's einfach wie die Norweger, buch dir halt einfach ein Jahr lang ein Zimmer in Font-Romeu und dann kannst du da immer hin.
Jetzt der Christian Blumenfeld ist ja im Moment in Marokko.
Das habe ich auch gesehen.
Und er ist auch
in
nicht
der Höhe irgendwie, ne?
Auch irgendwie, naja, er ist in die Höhe gefahren jetzt diese Woche im Rad, aber also Marrakesch ist glaube ich so auf knapp unter 1000 oder so, also ist nicht in der Höhe. Wahrscheinlich Hitze.
Hat er da einen neuen Sponsor? Gibt es da auch irgendwie einen Ölkonzern oder so?
Er ist da auf jeden Fall irgendwie so 2 oder 3 Monate, hat er auf Strava gemeint. Ich weiß nicht, ob es ein Joke war oder aber wirklich so lang ist. Das weiß man bei den Norwegern nie.
Das ist, die trainieren dann so Locations, wo vorher noch nie irgendjemand trainiert. Und wahrscheinlich
aber
ist es auch
aber er
Kacke.
Alleine. Also Gustav ist gerade in Norwegen. Vielleicht kommt er dann auch noch nach Marokko, das weiß ich nicht.
Wahnsinn. Was willst du denn? Also wärst du jemals auf die Idee gekommen, nach Marokko ins Trainingslager zu fliegen?
Absolut nicht, aber jetzt, wo ich auf Strava so vom Blumenfeld die Einheiten gesehen habe, schaut es gar nicht so schlecht aus zum Trainieren. Also erst da bei Marrakesch, gerade da, wo er jetzt hochgefahren ist, das schaut eigentlich echt gut aus. Also krass. So viel hätte ich, ich hätte von Marokko weniger erwartet, aber ich meine, ja.
Wart's ab, ey. In 3 Jahren trainieren alle in Marokko.
Das Marrakesch wird das neue Girona.
Ja, Triathlon-Hochburg. Viel wetterstabiler als Girona. Da ist Kackwetter, da hast du manchmal nur 15 Grad, 16 Grad, 17 Grad im Winter. Viel zu kalt. Ja,
jetzt wo Frodo nach Andorra gezogen ist, dann okay, es müssen jetzt eigentlich eh alle nach Andorra. Also Girona ist jetzt eigentlich schon wieder out.
Ja, aber er ist da hingezogen und ist jetzt aber auch direkt wieder in Australien. Also ist Andorra zum Trainieren halt von den Bedingungen doch nicht so geil, glaube ich. Es ist nur im Winter.
Ja, gut, im Moment wird wahrscheinlich Schnee liegen.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich habe mal mit dem Janosch eine Bikepacking-Tour gemacht von Barcelona nach Andorra und dann über Girona wieder zurück. Und in Andorra, das ist zum Trainieren eigentlich so kacke. Ich weiß gar nicht, warum da die ganzen Radprofis so wohnen. Du hast da, ich weiß nicht, wie es gravelmäßig ist.
Ich weiß ganz genau, warum da die ganzen Radprofis wohnen.
Ja, Steuern. Ja. Die ganzen Kolumbianer und Spanier, aber die sagen das ja auch offen. Genau. Die sagen ja auch alle, nö, ich wohne hier, weil Steuern sparen und so. Aber du hast da 2 Straßen, wo du rausfahren kannst. Und wenn die Ruhetag haben, 2 Stunden locker, fahren die 1 Stunde einen Berg runter und 1 Stunde wieder einen Berg hoch, der nicht ganz so steil ist. Oder es gibt so eine 140-Kilometer-Runde anscheinend. Ja, so kannst du in eine oder andere Richtung rausfahren.
Bisschen wie Sierra Nevada eigentlich auch.
Ach so, ist auch so scheiße. Warum warst du denn da?
Ja, ich meine...
Du warst da wegen der Höhe.
Ja, ich finde Sierra Nevada eigentlich nicht scheiße, aber am Ende, wenn man draußen Rad fährt, fährt man auch dann halt den Berg runter. Also wenn man den Berg ganz runter fährt und dann wieder hoch, dann hat man schon mal 2 bis 2,5 Stunden, je nachdem, wie schnell man wieder hochfährt. Und dann kann man halt unten im Tal noch eine Straße raus und wieder reinfahren.
Okay.
Aber so viele
Oder du machst halt Ruhetag auf der Rolle, ne?
Genau, oder Rolle. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, also zum Wohnen oder da irgendwie den ganzen Winter verbringen, das wäre schon auch, wäre hart. Aber jetzt so für 3-4 Wochen.
Aber du hast 30% mehr Geld. Du hast 30% mehr Geld, überleg dir das gut.
In Sierra Nevada?
Oder 40. Nee, in Andorra.
Achso, in Andorra, ja.
Ja, das ist, kannst du noch was optimieren, Fred. Ja, aber krass, ich meine, so ein Höhentrainingslager, das geht dann wahrscheinlich, wenn du weißt, du bist da 3 Wochen oder 4 Wochen, hey, aber irgendwie du wohnst da
ja.
Und hast nur diese 2 Routen das ganze Jahr, obwohl die Radteams, für die Radteams also, ist glaube ich auch noch was anderes, ja,
ich meine, die sind ja auch selten da, genau, die sind auch die ganze Zeit unterwegs, ich meine, die haben da halt ihre Wohnung und zahlen da halt ihre Steuern, aber so richtig wohnen tun die da eigentlich auch nicht, sind auch eher zum Höhentrainingslager dort.
Wahrscheinlich hat doch jeder noch irgendwie ein Ferienhaus in Girona oder so.
Ja, und die andere Hälfte wohnt noch in Monaco. Aber Monaco gibt es ja irgendwie die Regel, dass man da auch irgendwie 3 Monate im Jahr dann sein muss, mindestens. Ich weiß nicht genau, wie viel. Das sieht man immer, dass zum Beispiel Pogacar auf Strava, wenn er da dann wieder trainieren muss, in Anführungsstrichen.
Ja. Ja, okay, spannend. Wann ist er denn da? Dann November bis Januar oder was?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich glaube Monaco ist glaube ich auch gar nicht so schlecht zum Trainieren, wenn ich es mir so anschaue. Ist zumindest auch ziemlich bergig. Ich meine, da kann man auch einfach in die Alpen fahren.
Ja, also es gibt noch viele Optionen. Können wir dann
viele
nochmal einen Podcast
zum Steuern
müssen wir nochmal einen Finanzexperten einladen.
Ja.
Naja, nee. Bleib da erstmal weg. Das ist nicht gut. Da musst du viel zu sehr planen noch. Und mit dem Rennkalender, das geht dann in die Hose. Dann bist du nur 29 Tage da und dann funktioniert das alles nicht. Naja. Was steht sonst noch an bei dir jetzt? Du hast erzählt, Silvesterlauf. Harter Switch.
Ehrlich, jetzt kurz vorm Podcast, 15 Minuten vor der Aufnahme, bin ich frisch vom Paniktraining zurückgekommen.
Du machst Paniktraining? Das ist eigentlich meine Aufgabe.
Ich habe, wie gesagt, ja schon in Mallorca war ich 2-mal Hügelläufe machen. Das sind halt so 30 bis 35 Sekunden. Und da habe ich noch einmal hier letzte Woche 200er gemacht, also auch so 35 Sekunden. Und jetzt vorhin habe ich zumindest noch ein paar Intervalle gemacht, also 500er. Das war dann wenigstens bis 10 Stück, aber so ein bisschen so mit Fahrtspiel. Immer, also 2-mal, 5-mal, 500 in 3-10er-Tempo und dann mit 200 Pause in Anführungsstrichen im 4-Minuten-Tempo oder knapp drunter, also nicht ganz locker. Und ja, das zweimal. So ein bisschen Paniktraining für Samstag Silvesterlauf.
Fünfer oder Zehner?
Zehner, weil ich finde, für einen Fünfer muss man fitter sein.
Ja, Fünfer tut schon so richtig weh, ne? Stimmt, das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Okay, Zehner und jetzt Zielzeit? Das ist, jetzt nagel ich dich fest hier.
Ich laufe in München. Habe ich mich
dazu entschieden. Ach, das geht da hoch und runter, ne?
Ja, ist schon eine eher anspruchsvolle Strecke. Ich bin den einmal, also die neue Strecke bin ich einmal mitgelaufen. Die alte Strecke bin ich schon mehrmals gelaufen früher. So ein bisschen back to the roots. Das war der erste Silvesterlauf, den ich hier gemacht habe.
Geil.
Mit,
wie alt warst du da? Und wie schnell?
Ende 2011, also war ich 14.
14, ja.
Bin ich den Zehner gelaufen in, ziemlich genau 35 Minuten.
Alter.
Das war die alte Strecke, die war auf jeden Fall.
Dann warst du ja damals schon so schnell wie heute.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Also schneller, schneller kann ich eigentlich inzwischen nicht. Auch nicht. Gut, damals hatte ich halt irgendwie 60 Kilo oder so. Das ist halt im Laufen auf jeden Fall ein Vorteil.
60 Kilo, warst du denn nur Läufer oder was? Du hast doch da schon Triathlon gemacht.
Mit 14 war ich halt auch nur 1,20 groß oder so.
Ja, okay. Aber du wirst ja versuchen, unter 34 zu laufen, schätze ich mal.
Ja, nee, also ich bin...
Also 35.
Ich bin, glaube ich, die neue Strecke Ende 2018 oder Ende 2017 bin ich die gelaufen. Und da hatte ich eine 33 irgendwas, aber ohne Carbon-Schuhe. Vielleicht mit ein bisschen mehr Training, also unter 33 sollte auf jeden Fall gehen, trotz anspruchsvoller Strecke. Und
mit nur dreimal harten Training?
Ja, ich meine, ich habe schon so eine
also
gute
du bist
Fitness.
Schon noch, der Höheneffekt ist immer noch da, von voller
nee,
Saisonpause.
Das auf keinen Fall. Also ich von allen drei Disziplinen ist Laufen gerade auf jeden Fall das, wo ich am meisten struggle, immer noch, jetzt nach 4 Wochen Training. Also ja. Schwimmen und Radfahren habe ich eigentlich schon eine relativ gute Grundfitness erreicht, mit der ich jetzt im Winter trainieren kann. Laufen fehlt mir irgendwie noch so 1-2 Wochen, bis es sich irgendwie gut anfühlt. Ich hoffe, die Carbon-Schuhe helfen mir da so ein bisschen am Samstag.
Schön die Hoffnung auf die Carbon-Schuhe gesetzt. So, ja, Bestzeit muss drin sein. Ich bin noch ohne Carbon-Schuhe gelaufen. Da geht
ich hab mir vorgenommen, ich laufe weniger auf Zeit, gerade auch wegen der Strecke, sondern mehr auf Platzierung. Ich weiß nicht, wer mitläuft. Also in München sind meistens immer irgendwelche guten Läufer von der Stadtwerke München am Start auch. Ich glaube 2018 oder 2017 war ich Dritter dort. Deswegen vielleicht schaffe ich es wieder, aufs Podium dort zu laufen.
Oh, Podium. Podium ist ein gutes Ziel, immer. Aber wenn du jetzt sagst, du bist, das Struggle ist noch so und irgendwie, keine Ahnung, irgendwas um die 33 wird es schon werden, die Carbon-Schuhe werden es schon richten. Glaubst du, dass du in der Saison, wenn du da einen Zehner laufen würdest, schneller rennen kannst? Oder so, also ich meine, das macht man ja als Triathlet nie, aber die Frage kam mir gerade. Wenn du halt sagst, du bist richtig fit im Land, du hast jetzt nur 3 intensive Einheiten gemacht und die Saisonpause und dann könntest du so eine Zeit laufen. Also was wäre dann so theoretisch, wenn du rumorakeln müsstest, möglich, wenn du so richtig fit bist im Laufen in der Saison?
Also 2020, als ich meine 5 Kilometer Bestzeit gelaufen bin, das war 14:47, da wollte ich dann eigentlich auch noch später in der Saison die 10 Kilometer Deutschen Meisterschaften laufen. Hatte ich mich dann kurzfristig doch dagegen entschieden. Aber da hatte ich schon die Form, dass ich da eine 30, um die 30-30 laufen hätte können. Also
krass, also doch nochmal.
Vermutlich, ich habe es da nicht gemacht. Ja. Aber ich denke schon, dass ich in der Saison, wenn ich da fit bin, unter 31 laufen kann. Also beim Silvesterlauf 2019 in Nürnberg bin ich eine 31-14 gelaufen. Da hatte ich aber schon deutlich mehr Training davor, deswegen war ich da schon deutlich fitter. Und es war dann auch schon mit Carbon-Schuhen.
Ja.
Ja, also so eine tiefe 31 konnte ich da schon laufen und dann in der Saison denke ich schon, dass unter 31 geht. Aber ich meine, so ein Blumenfeld oder Eden, die können es ja in vielleicht sogar unter 28 laufen.
Boah. Ja, trotzdem, das ist schon richtig schnell. Das ist schon gut. Dann hoffe ich mal, dass du es irgendwann mal ausprobierst. Unter 30. Das ist auch noch so ein Lebensziel. 10 Kilometer unter 30 Minuten.
Ja, stimmt.
Also, Silvesterlauf. Fred Funk wird das Podium anvisieren. Zeit egal. Halt ich so fest. Zeit ist komplett wurscht.
Wahrscheinlich bin ich schon wieder komplett am Tiefstapeln und am Ende haue ich trotzdem irgendwie eine 31 irgendwas aus.
Oder du läufst so eine 33, 59 und bist richtig unzufrieden.
Oder es ist komplett in die andere Richtung.
Dann ist so komplett Silvester ist im Arsch. Silvester ist so richtig im Arsch, weil du richtig schlechte Laune hast, weil du einfach überhaupt nicht performt hast und so richtiger Loser bist.
Letztes Jahr haben ja Jana und ich hier den Silvester Clash ja mitgemacht. Hier
ja,
mit der Überbrücke.
Richtig dumme Idee.
Ja, ich hab's kaum durchgehalten bis 24 Uhr. Also ich bin davor schon immer so weggedöst.
Geil. Aber es haben voll viele wieder geschrieben, ob es dieses Jahr wieder einen Silvester-Clash gibt, wo ich dann leider schreiben musste, nee, schaffen wir dieses Jahr zeitlich leider nicht, aber vielleicht peilen wir das nächstes Jahr mal wieder an. Dann aber nicht die Überpritzel, sondern wir brauchen noch was Längeres. Gibt's auf Swift noch eine längere Runde oder ist das die längste?
Ja, ich meine, man kann es ja einfach zweimal fahren. Einfach zwei Runden.
280 auf der Rolle. Nee. Das schafft
man
hier Maisel.
Ja, man hat ja dann, wenn man dann Alp de Zwift oben ist, da bin ich ja dann auch abgestiegen, duschen gegangen und mein Avatar ist noch runtergerollt.
Stimmt, das habe ich
da
auch gemacht.
Da haben wir dann erstmal 10 Minuten Pause und dann geht's wieder los.
Kann man was essen, trinken, einmal Sachen wechseln und dann geht nochmal eine 140er. Nee, das machen wir nicht. Dann lassen wir das lieber ganz sein. Also 100, das ist die offiziell längste Strecke über Pritzel.
Soweit ich weiß schon. Und okay. Was auch noch eine Möglichkeit dann, ist, ihr könnt auch Everesting machen.
Nee, das ist dumm. Sowas ist richtig dumm. Das ist die längste normale Strecke. Ich würde sagen, das Ziel haben wir erreicht, dann reicht das auch.
Für Everesting gibt es auf Zwift auch meines Wissens ein Achievement.
Oh, dann ist das aber die längste offizielle Strecke. Wenn es da ein Achievement für gibt, dann ist das ja quasi so ein Badge, Christian, so ein Aufnäher. Ist wie so, wie heißt es noch, Seepferdchen. Kann man sich dann auch kann man sich dann auf die Radhose nähen. Sowas müssen wir mal machen. Vielleicht machen wir im Pushing Limits Shop mal so verschiedene Abzeichen. Da muss man uns Strava-Files schicken und wenn man Everesting gemacht hat, dann schicken wir so Badges zu, wie so Seepferdchen, die kann man sich dann auf die Hose nähen. Und dann gibt es so Leute, die haben so die ganze Hose voll mit so Abzeichen. Aber was gibt's noch? Everesting, was gibt's noch für Achievements?
Es gibt auch Double Everesting.
Abzeichen für machen kann, wie Seepferdchen. So erster Triathlon, erster Ironman.
Ach so.
Hawaii-Quali, es gibt auch für Hawaii-Quali, gibt es auch einen, dass man das auch stolz tragen kann. Wir müssen so eine ganze Palette entwickeln. Weißt du? Das ist dann quasi, wir machen Pushing Limits, ist das dann nicht im Spiel bei Swift, sondern das ist in Real Life und du kannst dann auch wirklich zeigen, so beim Vereinstraining. Das ist viel cooler.
Ja, genau, Pushing Limits in so ein Game wie Zwift umwandeln, wo man da auch so leveln kann.
Boah, das ist eine richtig gute Idee. Kann man leveln und gibt so Aufnäher, so Bügelbildchen. Aber hält das auf einer Radhose? Wahrscheinlich nicht, ne?
Muss man halt
bedrucken lassen.
Man kann auch seinen Anzug bedrucken lassen.
Man kann sich die hinten aus Finisher-Shirt bügeln. Dann kann man richtig angeben im Trainingslager. Es gibt so ein Pushing Limits T-Shirt zu kaufen. Da sind dann nur so diese Flächen angedruckt, so offen, weißt du, wo du die Abzeichen hindrucken kannst. Und wenn du alle Abzeichen hast, ist das ganze T-Shirt voll. Es muss so viel Abzeichen geben, dass ein ganzes T-Shirt voll ist. Und dann kann man das immer anziehen zum Buffet morgens, zum Frühstück. Das machen wir. Das ist gut.
Keine schlechte Idee.
Das ist richtig gut. Also, wir haben im Podcast nochmal kurz eine Geschäftsidee entwickelt. Und wir haben noch das Allerwichtigste für heute. Das haben wir uns hier fast bis zum Ende aufgespart. Passend zum Silvesterlauf haben wir uns überlegt, beziehungsweise Fred hat sich überlegt, dass es auch hier im Podcast, im What the Funk Podcast, weil der schon so heißt, muss es auch für dieses Triathlon-Jahr What the Funk Awards geben, die wir jetzt benennen. Und diese What the Funk Awards, die basieren rein auf Freds Meinung. Die haben nichts mit Leistung, nichts mit also die, man kann nichts dafür tun, um sie zu gewinnen. Das ist nur rein Freds Sympathie und wenn der Bock drauf hat. Und es gibt auch nichts zu gewinnen.
Also, doch, hier, also die Siegträger eine, kriegen eine auch Erwähnung, nichts. Eine Erwähnung im What the Funk Podcast.
Ah ja, okay.
Ja, stimmt, die Jury hat sich echt lange unterhalten und hin und her. Und
also erstmal, ich würde sagen, wir fangen mal an, was es überhaupt für Kategorien gibt, oder?
Genau.
Was hast du dir also überlegt? Ich bin selber gespannt. Du hast mir nur ein paar verraten.
Also ich habe einfach jetzt erstmal vier Kategorien für nächstes Jahr, falls ihr Kategorien Vorschläge habt. Das können total abgespacede Kategorien sein. Meldet euch bei mir da. Oder vielleicht können wir auch im nächsten Podcast noch ein paar restliche What the Funk Awards für 2022 vergeben.
Und so Resterampe oder was? So Resterampen.
Genau.
Also, was wir noch so gefunden haben beim Aufkehren an Silvester.
Jetzt habe ich erstmal vier Standardkategorien. Und zwar ganz klassisch Triathlet des Jahres und Triathletin des Jahres. Bestorganisiertes Rennen des Jahres und Rennen mit dem meisten Potenzial, habe ich es genannt.
Rennen mit dem meisten Potenzial, das finde ich am spannendsten.
Wobei es vielleicht auch nicht ganz richtig. Vielleicht soll ich sich doch eher umrennen in schlechtestes Rennen.
Ich habe das komplett falsch verstanden.
Es hat nichts mit meiner Leistung zu tun.
Ja.
Triathlet des Jahres und Triathletin des Jahres hat auch nichts mit der Leistung der Athletin zu tun, sondern eigentlich auch wirklich alles nur basierend auf meiner Meinung und wen ich am sympathischsten finde. Wen ich dieses Jahr am sympathischsten fand.
Okay, soll ich raten?
Okay, also
Triathlet und Triathletin des Jahres fasse ich zusammen. Ist ganz einfach. Ist beides Frederik Funk.
Fangen wir mit Triathletin des Jahres. Ist bei mir mit Abstand Cat Matthews.
Oh, ja.
Sie war zweite bei der Ironman WM in St. George. Also auf jeden Fall sehr, sehr überzeugend. Und dann hat sie leider in der Vorbereitung auf für den Ironman Hawaii wurde sie leider vom Rad runtergefahren.
Ja, das war echt schade, dass sie nicht dabei war.
Ja, schwere Verletzungen zugezogen und die Saison war vorbei. Aber ich finde,
Cat Matthews einfach. Dieses Sub-8-Ding hat sie
ja
auch. Also, das war ja diese Trainingsveranstaltung, die sie da noch kurz gemacht
hat. Ja, also Leistung keine Frage. Da ist sie ganz vorne mit dabei, aber einfach auch so, wie sie mit dem Kona aus und allgemein, wie die damit umgeht, finde ich einfach super sympathisch. Auch einfach eine Athletin, die sich selber nicht ganz so ernst nimmt oder die das ganze Thema Triathlon nicht ganz so ernst nimmt und es wirklich macht, weil sie einfach super viel Spaß macht. Und sowas finde ich einfach immer richtig sympathisch. Und aus fast dem gleichen Kriterium auch mein Triathlet des Jahres, Sam Laidlow.
Ja, hätte ich auch genommen.
Ich bin echt großer Sam Laidlow-Fan. Also ich fand auch einfach diesen Shitstorm beim Collins Cup, den er da angezettelt hat, grandios.
Ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich wollte genau gerade sagen, ich hoffe, weil das einzige Problem, was ich mit Sam Laidlow habe, ist, dass er da so einen Shitstorm abbekommen hat und so geläutert gewirkt hat. Also danach so, ja, habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ich hoffe, dass der irgendwann in dem Interview nochmal wieder irgend so ein Rap auspackt.
Ja, das war schon auf jeden Fall, während Sam Long da so ein bisschen nachgelassen hat, muss ich sagen. Ich fand das bei dem eigentlich auch immer ganz cool.
Ich fand den immer sau cool und da ist der für
der
mich
ist jetzt ein bisschen zu nett geworden.
Ich mag den nicht. Also ich finde, Sam Long ist für mich genau in diesem Punkt, der ist jemand gewesen, immer eine große Fresse, der hat auch mal ausgeteilt und immer, hier meine großen
Goals. Ja, dann kommt er nicht einstecken,
Und dann kriegt er einmal was ab und ja, beleidigte Leberwurst.
Ja, das stimmt. Also ich meine, gut, ich habe Sam Long schon auch dieses Jahr persönlich kennengelernt. Ich meine, der ist auch an sich einfach echt, echt sympathischer Kerl. Aber ich mag es schon immer, wenn die Athleten einfach ja, auch austeilen und dann, ja, wie gesagt, auch einstecken können. Und Sam Laidlaw hat es dieses Jahr schon echt gemacht. Und ich meine, Collins Cup war einfach, wie auch letztes Jahr schon, verdammt langweilig, abgesehen von diesem Match Sam Laidlaw gegen Sam Long gegen Lionel Sanders. Das haben sich alle angeschaut.
Ja, auch im Vorfeld. Und dann kriegt er da einen Sack und hat Seitenstechen und einen richtig Scheißtag. Ja. Das ist wirklich, ey, wie du sagst, ich könnte in keinem Match sagen, wer gewonnen hat oder was passiert ist, bis auf in dem.
Ja, das war wirklich das Einzige, was alle gespannt mitverfolgt haben. Und Sam Laidlaw hat es ja geschafft, den Collins Cup wenigstens so ein bisschen interessanter zu machen. Und dass der dann halt auch noch da in Hawaii so ein Ding abliefert, das hat mich schon echt beeindruckt. Also ich habe ihn auch persönlich kennengelernt dieses Jahr und ist auch wirklich ein sympathischer Kerl. Also auch einfach einer, der auf Social Media einfach noch so ein bisschen einen draufhaut, aber in echt eigentlich schon eher einfach ein cooler Typ ist. Meine Triathletin des Jahres.
Akzeptiert. Rennen des Jahres, bestorganisiertes Rennen des Jahres, oder wie hast du es genannt?
Ja, bestorganisiertes Rennen des Jahres. Ich habe Challenge Weichsee habe ich ausgeschlossen, weil sonst nehme ich immer Challenge Weichsee. Ich kann es nicht schon wieder. Das ist, weil es einfach mein Lieblingsrennen und Heimrennen ist, musste ich das ausschließen und dann aus den anderen.
Warst du bei dem Rennen am Start, was jetzt kommt?
War ich am Start. Ja, ich kann natürlich nur, genau, das muss ich noch dazu sagen, ich kann natürlich nur aus den Rennen wählen, wo ich auch am Start war dieses Jahr.
Ganz wichtig, da noch kurz ein Disclaimer. Wenn natürlich irgendein Rennen nächstes Jahr mit in diese Kategorie gewählt werden will, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was er Fred an Antrittsgeld zahlt.
Ich meine, sonst würde wahrscheinlich auch wie bei den Triathlon Awards für Rennen Langdistanz des Jahres einfach immer Challenge Rot gewinnen.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, ich habe PTO, die Canadian Open in Edmonton.
Aha, spannend. Warum?
Ich fand das Rennen einfach irgendwie von vorne bis hinten perfekt organisiert, weil es hat die PTO ja nicht selber gemacht oder zumindest in Zusammenarbeit mit ich weiß es nicht mehr genau, die auf jeden Fall auch die WTS in Edmonton immer organisiert haben. Das heißt, die hatten da schon einfach mega viel Erfahrung, wie die da ein Rennen in Edmonton organisieren, und ich fand es auch einfach cool. In der Rennwoche, alle Athleten waren im gleichen Hotel und ja, das Rennen selber hat mich einfach extrem an so ein ITU-Rennen erinnert, so mit Athletes Launch und Pre-Start Area und alles Mögliche und auch so die Wechselzone. Also ich fand, das Rennen war einfach wirklich perfekt organisiert von vorne bis hinten. Da hat mich die PTO wirklich sehr überrascht. Und klar, ich meine, Zuschauer und so ist halt schwierig in Nordamerika. Ich meine, ich hoffe, das wird dann bei der European Open besser.
Ja.
Und da habe ich dann, dadurch, dass ich da dann wirklich sehr hohe Erwartungen hatte, oder beziehungsweise vor dem Rennen hatte ich keine hohen Erwartungen, aber nach Edmonton hatte ich dann hohe Erwartungen an der PTO, weil es einfach so perfekt war, war ich dann, kommen wir zum meiner Meinung nach schlechtesten Rennen vom PTO US Open in Dallas, extrem enttäuscht.
Krass.
Also das war von der Organisation war es okay, also war nicht ganz so gut wie Edmonton, aber es war trotzdem noch in Ordnung. Aber ich fand einfach die Idee, ein Rennen in Dallas zu machen, ich weiß nicht, wer denen dafür zu viel Geld bezahlt hat, weil einerseits, ja, es waren noch weniger Zuschauer als in Edmonton. Dann war die Strecke auch einfach komplett langweilig, auf komplett schlechter Straße. Und es war einfach viel zu heiß. Und Dallas an sich einfach, also ich meine, ich habe jetzt nur diesen Teil von Dallas gesehen, aber ich würde nicht sagen, würde es nicht als schöne Stadt bezeichnen. Denn von Edmonton fand ich eigentlich schon echt eine coole Stadt und so. Auch die Strecken dort waren richtig gut. und auch relativ anspruchsvoll. Und was in Dallas dann auch noch einfach im Vergleich zu Edmonton deutlich schlechter war, dass alle Athleten irgendwie in anderen Hotels waren. Also es hat irgendwie so dieses ganze, ganze Feeling, was ich da bei der PTO, bei der PTO-Rennen in Edmonton hatte, war dann in Dallas einfach das komplette Gegenteil. Ich meine, es war trotzdem eine coole Woche mit Flo, Strati und Mika. Aber ja, ich fand trotzdem in Edmonton, wenn da wirklich alle Athleten im gleichen Hotel sind, das ist dann schon einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung.
Und ist dann eher so bei dir auch dann dieses Profi-Tour sein, so als so eine Gruppe Gleichgesinnter irgendwie, dass man unterwegs ist und dann entsteht ja auch automatisch irgendwie ein coolerer Vibe, wenn du gehst raus zum Laufen, zum Radfahren, irgendwer kommt immer wieder oder geht auch gerade los, dann hast du einen kurzen Chat mit denen, unterhältst dich, beim Essen siehst du irgendwie Leute, die du vielleicht länger nicht gesehen hast, mit denen du mal wieder quatschen kannst oder die du vielleicht komplett neu kennenlernst, weil sie bei dir am Tisch sitzen oder so, kann ich mir gut vorstellen. Und dann auch mit diesen Vorstartbereichen und so, wenn das gut organisiert und klar organisiert ist, das macht es ja auch dann für euch Profis einfach, irgendwie überall hinzukommen und man hat dann einfach eine geile Zeit und eine gute Stimmung. Und wenn dann irgendwie jeder verstreut ist und du reist dann eh schon alleine oder nur zu zweit oder sowas an, oder noch schlimmer, du bist irgendwie mit einer Gruppe und ihr seid in drei verschiedenen Hotels, kann ich mir vorstellen. Also rein aus Profisicht quasi die Rennen bewertet und wo du gestartet bist. Nochmal als Disclaimer hier.
Wenn jetzt die PTO US Open in Dallas vor der PTO Canadian Open in Edmonton stattgefunden hätte, wäre das Ganze vielleicht auch anders ausgegangen, weil ich meine, dann hätte ich dann halt einfach Dallas als Ausgangspunkt gehabt. So ist es also. Und dann wäre ich noch begeisterter einfach nur von Edmonton gewesen, aber hätte Dallas dann jetzt nicht so negativ betrachtet. Aber ich fand einfach, Dallas war im Vergleich zu Edmonton ein Rückschritt. Und ich meine, ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich lag es auch einfach hauptsächlich an der Location. Ich meine, wir waren ja auch schon eine Woche vorm Rennen da und da konnte man einfach nicht trainieren. Also es war fast unmöglich. Also Radfahren, zum Lockerfahren ging es so ein Radweg vor und zurück. Aber irgendwie schnelle Fahren musste ich dann auf der Rolle machen, weil es war einfach unmöglich, weil da alle 500 Meter halt einfach eine Ampel ist. Und die PTO es dann auch nicht geschafft hat, uns irgendwelche Rollen zu organisieren. Ich meine, gut, ich glaube, am Ende hatten sie irgendwelche Rollen organisiert, aber es waren irgendwie so 50-Euro-Teile, wo man sich den, den Reifen kaputt fährt.
Ja.
also da würde ich mir wünschen, irgendwie, dass die US Open zukünftig woanders stattfindet. Es macht dann auch irgendwie keinen Spaß. Ich meine, Hawaii ist das eine, sich durch die Hitze zu quälen, weil es halt einfach Hawaii ist, aber sich dann in Dallas durch irgendwie 40 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit zu quälen, ist, ich weiß nicht. Also ich,
vor allem macht es für die Age-Grouper auch, ne? Ich überlege mal, du bist als Age-Grouper da sind wir auch wieder bei diesem Thema, wären diese PTO-Rennen groß, du hast da Bock drauf, meldest dich an und dann ist es einfach nur heiß, unnötig und irgendwie Hawaii ist halt irgendwie eine geile Location, ne? Du bist da auf dieser kleinen Insel, ist wunderschön.
Dann fährt man irgendwie 8-mal vor und zurück auf irgendeiner schlechten Straße, ohne Zuschauer. Also.
Ja, und warum sollten da auch Zuschauer sein? So, das ist, ja.
Ja, ich meine, in Nordamerika, die Leute gehen halt nicht auf die Straße. Das ist halt einfach was anderes als in Europa. Dort fährt man halt mit dem Auto die 200 Meter zum nächsten Café.
Ja. Ja, krank. Ja gut, dann wissen wir, wer sich verbessern muss. Und hoffen wir, dass das europäische Rennen in Rom dann gut wird. Obwohl,
wir streuen jetzt einfach das Gerücht, dass die European Open in Rom stattfindet.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, dann, wenn das wirklich in Rom stattfinden sollte, dann könnte das auch potenziell für 2023 das schlecht organisierteste Rennen, also könnte Dallas ablösen.
Ja, von Challenge Rom damals habe ich auch, habe ich auch
noch schlechtes gehört. Da haben wir mitgeholfen, die Verpflegungsstelle aufzubauen, als die Profis das erste Mal durch waren. Und irgendwann haben dann Leute aus dem McDonald's, der nebenan war, Cola geholt noch für die Leute, die sie betreut und unterstützt haben. Weil da dann für alle Age-Grouper irgendwie zwei Leute an diesem Verpflegungsstand standen, wo die von drei Seiten rangekommen sind, aber nur von einer Seite irgendwie Wasser stand.
Also war die Verpflegungsstation war quasi McDrive.
Die war McDrive und
also man musste den Kilometer auch vorher schon so seine Bestellung aufgeben.
Genau. Und Cola, dann bist du rausgelaufen und dann kamst du wieder und dann hast du die Cola bekommen, wenn du Glück hattest. Vielleicht auch erst in der Runde danach, es waren dann auch noch 4 Runden oder sowas. Und beim Radfahren hatten sie auch, da waren Johann und Patrick Dirksmeier vorne weg. Die hatten sie noch nicht so schnell wie, die hatten sich noch nicht, nee, die hatten sie noch nicht so schnell wieder zurück erwartet. Und die mussten ja genau auf 90 Kilometer kommen und die sind an der Wechselzone dann einfach da, wo sie rausgefahren sind, wieder reingefahren. Es war auf so einem Parkhausdeck oben, die mussten aber erst vorbeifahren, von der anderen Seite rauffahren. Das haben sie dann gemacht, die hatten schon die Radschuhe alles aus und wollten die Laufschuhe anziehen. Dann haben sie die wieder runtergeschickt von diesem Parkdeck, um das Ding fahren lassen und wieder hoch. Dann war der Vorsprung halt weg. Es war abenteuerlich da in Rom. Also gucken wir mal, ob die PTO in Rom ein besseres Rennen veranstalten kann.
Mit Zieleinlauf im Kolosseum.
Oh!
Das wird, glaube ich, ganz cool. Oh.
Ja, das war ja nicht mal in Rom, das war ja da irgendwie am Meer irgendwo, dieses Ding. Emilia Romana oder so. Nee, das ist noch ein anderer, ne?
Ja, das ist, glaube ich, ist es nicht auf der anderen Seite des Ironman Italy.
Scheiße, habe ich mich wieder blamiert. Und Unwissenheit. Challenge Rom.
Vielleicht hat es da gerade 15 Grad.
17, dachte ich.
Ja, dann kann es nicht sein. Es hatte 15 Grad.
15 hat es gerade.
Ja, okay. 15, ja.
Boah, ich sehe jetzt schon so die richtigen Triathleten, die alle so jetzt die Europakarte checken, wo es gerade überall 15 Grad hat. Ich bin gespannt, ob da richtige Tipps dabei sind.
Aber vielleicht 3 Millionen Touristen ist vielleicht noch ein besserer Tipp.
Ich glaube, das kommt raus. Ich bin mir relativ sicher, dass du das gerade geleakt hast und auf jeden Fall wir in 4 Wochen keinen Podcast aufnehmen können, weil du im PTO-Gefängnis
sitzt. Weil ich bei Ironman sitze in der Presseabteilung.
und announced, dass kommt so eine Pressemitteilung von funk@ironman.com, dass Hawaii nur noch für die Profifrauen und die Age-Grouper sind in Lahti.
Ja, genau, das ist eigentlich ein guter Punkt. Was kommt jetzt als nächstes von Ironman, dass alle Ironman noch mehr hassen? Was ist jetzt der Next Step?
Oh, ja, stimmt.
Also Age-Grouper und Profis trennen, das ist eigentlich ein ganz gutes Ding. Ja, ja.
Nur noch Profirennen, also Hawaii ist reines Profirennen.
Das macht Ironman nicht, weil da sind die Profis zu egal, dass die ein eigenes Rennen bekommen würden.
Stimmt, da verdienen die kein Geld mehr mit. Ironman schafft Profirennen ab.
Profirennen komplett abschaffen,
Es gibt nur noch Altersklassen. Und auch du als Profi es gibt kein Profi-Lizenz mehr. Sondern du musst auch Startgeld überall zahlen.
Ja, ich meine, die Lizenz fürs Jahr von Ironman ist ja auch irgendwie um $350 teurer geworden. Also kostet
jetzt 1300. Hast du die eigentlich?
Ja, ne? Nee, ich habe mir bis jetzt immer nur die Single-Day-License geholt für jedes einzelne Rennen.
Ah, ja,
weil bis jetzt hat es, glaube ich, $1000 gekostet. Und das heißt, es lohnt sich ab 4 Ironman 73 Rennen. Und ich bin bis jetzt nie mehr als 3, glaube ich, pro Jahr gestartet.
Einer also kostet dann billiger, 250 dann oder was?
Ja, genau. Okay. Und jetzt müsste, weil die Single-Day-License ist nicht teurer geworden. Das heißt, jetzt lohnt sich eigentlich noch weniger, die Jahreslizenz zu holen.
Ja. Krass. Ich weiß noch, zu Johanns Zeiten waren es damals noch 800 Euro oder 850 Euro.
Ja, gut, ein weiterer Vorteil von der Jahreslizenz ist halt, dass man sich dann immer überall melden kann und dann steht man überall auf der Startliste.
Keiner weiß, ob du kommst.
Ja, genau, weswegen die Profi-Startlisten auch nie ernst zu nehmen sind bis am Tag vorm Rennen.
Aber das ist auch der Trick von Ironman, die haben immer gute Profi-Starterlisten.
Aber was ich mir überlegt habe, vielleicht ist dadurch, dass es jetzt, vielleicht haben sie es deswegen teurer gemacht, weil jetzt lohnt es sich noch weniger die Jahreslizenz zu holen. Das heißt, jetzt holen sich vielleicht mehr Athleten einfach diese Single-Day-Licenses und dadurch kann man dann nur bei dem Rennen eben starten, wo man halt auch sicher startet, beziehungsweise weil man das halt eben bezahlt
oder,
hat quasi.
Oder, das ist jetzt die Frage, das weißt du jetzt wahrscheinlich aber leider nicht, muss man wie bei der DTU-Profilizenz die aktiv immer verlängern oder ist es wie so ein Fitnessstudio-Abo, dass sie darauf hoffen, dass die ganzen Profis die weiterlaufen lassen, ihr Ironman-Fitnessstudio-Abo und auf einmal 1300 abgebucht werden, weißt du? Dann machen die nochmal wieder richtig viel extra Kohle.
Mit 5 Jahren Kündigungsfrist.
Ja, wir haben jetzt erhöht auf 1300. Wenn du die abgebucht kriegst von deinem Konto, hast du automatisch die neuen AGBs akzeptiert, die in Hongkong laut der AGB-Rechte gelten. Und du hast dich jetzt für die nächsten 15 Jahre als Triathlon-Profi eingeschrieben. Herzlichen Glückwunsch.
Und dann noch so kleingedruckt ist, dass du keine PDO-Rennen starten darfst.
Okay, genug gemutmaßt. Ich bin gespannt, was da noch so rauskommt. Würde ich sagen, machen wir auf die Folge hier einen Deckel drauf oder haben wir noch irgendwas vergessen an Themen? Ich glaube nicht, oder? Hast du noch was auf deiner Liste stehen? Ich glaube, die ist leer. Sonst heißt es am Ende nur noch allen einen frohen Rutsch, guten Rutsch zu wünschen und ja, ein frohes neues Jahr und eine neue Bestzeit beim Silvesterlauf für alle, die laufen.
Genau, vielleicht sieht man sich ja beim Silvesterlauf in München. Ansonsten auch von meiner Seite einen guten Rutsch und kommt alle gesund ins neue Jahr.
Fred Funk nimmt beim Silvesterlauf in München noch What the Funk Awards Kategorien an, die wir dann im nächsten noch nachreichen
bester
können.
Bester Silvesterlauf 2022. Nee, nur also ich kann ja nur die bewerten, wo ich gestartet bin. Also wird dann wohl München werden.
Richtig nutzlos dafür, eine Kategorie zu machen. Aber allein deswegen wäre es schon gut. Und wir müssen sagen, die Awards werden langfristig maximal, wird es 10 Awards geben. Das müssen wir beschränken. Dass man auch sich wirklich gute raussucht.
Ich meine, man kann ja in Zukunft dann auch, wenn viele gute Vorschläge kommen, die langweiligen Kategorien wie Triathlet und Triathletin des Jahres und Rennen des Jahres rausstreichen.
Ah, das ist natürlich dann eine gute Idee. Es ist limitiert auf 10, aber es ist keine Kategorie gesetzt, sondern wenn eine Kategorie zu langweilig ist, dann fliegt die halt einfach raus.
Ich überlege gerade, was
gibt. Oder wir müssen es auf 5, oder wir lassen es jetzt, weil ursprünglich waren es 4, wir lassen es jetzt bei 4 und wenn was zu langweilig ist, fliegt es einfach gnadenlos raus.
Okay, ja. Nur Triathlet und Triathletin des Jahres muss dann beides raus, weil sonst, können wir in der heutigen Zeit nicht mehr bringen, dass wir eins von beiden rausstreichen.
Ja, aber dann gibt es Hate, dann gibt es auch wieder Reichweite im Podcast hier, das ist auch gut. Dann, weißt du, hat man viele Kommentare. Das ist ja, es gibt ja mittlerweile auch ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, von irgendwelchen Marketingagenturen, sonst gibt es auch schon die Tricks der negativen Werbung. Also wenn du willst, dass über dein Produkt, Unternehmen, was auch immer gesprochen wird, dann kannst du einfach was streuen und dann weißt du, da gibt es einen Hate, gibt es einen Shitstorm, also gibt es viele Kommentare, dann schicken das Leute alles so rum und teilen das und zack, kriegst du Aufmerksamkeit. Und weil es gibt ja dann auch immer Leute, je nachdem, was du, also zum Beispiel, wenn du sagst, du hast, da muss ich selber aufpassen. Ja. Also sagen wir einfach, du hast Produkt X und das ist nur für Zielgruppe Y, dann kannst du ja die Zielgruppe X beschimpfen, die regen sich drüber auf, aber Zielgruppe Y, für die das Produkt auch ist, die hasst vielleicht auch Zielgruppe X und folgt dir deswegen.
Also das ist, was Iron Man macht.
Ja, genau. Genau das.
Iron Man Hawaii ist nur für die Frauen.
Ja, weil
ist
wenn
schon,
du, guck mal,
schon sexistisch, oder?
Nee, aber nächstes Jahr dann nur für die Männer. Das ist, ach so, stimmt, ja. Jedes Jahr. Das dann jedes Jahr wird auf eine Gruppe, ja. Guck mal, ich glaube jetzt, wir sind da an was Heißem dran. Wir sollten da nochmal tiefer reingehen, weil Ironman macht ja auch viel mehr Geld mit allen Rennen, anstatt nur mit dem Ironman Hawaii. Also die WM ist eigentlich egal, weißt du?
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind da an was Großem dran.
Also müssen wir doch jetzt gibt es nochmal alle 2 Wochen dann die Pushing Limits, Verschwörungstheorien.
Ja, auch so ein bisschen mit Hate drin und so, für die Kommentare, dass wir mehr Reichweite kriegen. Ja, das finde ich gut. So, also Fred, guten Rutsch und neue Bestzeit.
Vielen Dank. Machst du eigentlich keinen Silvesterlauf?
Ich bin so unfit. Ich bin heute Silvesterlauf 7 Kilometer im 5er Schnitt. Das war Puls 180.
Ja, passt ja dann. In Silvester 10 Kilometer. 10 Kilometer im 5er Schnitt.
50 Minuten. Unter 50 Minuten. Ja, wir müssen mal, also ich überlege mir das nochmal. Vielleicht laufe ich irgendwo, aber vielleicht auch nicht. Ich erzähle es dir beim nächsten Podcast.
Da gibt es eine Race Recap beim nächsten Podcast.
Silvester Race Recap gibt es im nächsten Podcast. Also.
Und der nächste Podcast ist dann live aus Mallorca.
Live aus Mallorca, so ist es. Ja. Aus Magaluf.
Aus Magaluf.
Bis dahin, hau rein und tschüssi.
Ciao.